Man taucht dort in der Nordsee ab. Es ist düster, es ist kalt. Und man kommt da runter und entdeckt eigentlich so eine kleine Oase an Leben.
Das sind schützenswerte Steinriffe. Da verbietet sich jegliche industrielle Tätigkeit.
Es ist einfach von vorne bis hinten ein Projekt, was nicht realisiert werden darf.
Auf einem breiten Sandstrand gehen Menschen mit hochgekrempelten Hosen und Regenjacken spazieren. Möwen machen Jagd auf Pommes und wer Glück hat, entdeckt auf einer der Sandbänke Seehunde, die sich dort ausruhen. Das ist Borkum, die größte ostfriesische Insel in der Nordsee. Ein idyllischer Ferienort im Wattenmeer. Aber viele Menschen hier machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Insel. Denn nur wenige Kilometer von der Küste entfernt soll eine Gasplattform gebaut werden. Und das, obwohl die niedersächsische Politik 2021 noch verkündete, im Nationalpark Wattenmeer wird in Zukunft nicht mehr nach Gas oder Öl gebohrt. Ich bin Holger Klein und ihr hört Gasmachenschaften, ein Investigativ-Podcast von Greenpeace. Dieser Podcast geht der Frage nach, wieso wir mitten in der Klimakrise immer noch an Gas als Energiequelle festhalten. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssten wir eigentlich so schnell wie möglich raus aus den fossilen Energien, wie etwa Kohle, Öl oder eben Erdgas. Stattdessen planen Regierungen überall in der Welt und auch hier in Europa, noch mehr Gas aus dem Boden zu holen. Zum Beispiel in der Nordsee vor Borkum. In dieser Folge sprechen wir mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik und Umweltschutz. Brauchen wir das Gas aus der Nordsee für die Energiesicherheit? Was sagen die Menschen vor Ort? Und wieso hat die niedersächsische Landesregierung sich erst gegen und dann für eine Gasplattform in der Nordsee entschieden, wenn doch selbst der jetzige Umweltminister Christian Meyer über die Bohrungen sagt:
Es passt auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht zu den Klimazielen, die sich sowohl die Niederlande als auch Deutschland gegeben haben. Wir brauchen kein zusätzliches Gas, sondern müssen so schnell wie möglich den Gasausstieg vollziehen.
2021 war die niedersächsische Landesregierung, damals eine Koalition aus SPD und CDU, noch strikt gegen Gasbohrungen vor Borkum. Sie stellten sich damit gegen die Pläne des niederländischen Energiekonzerns OneDias. OneDias möchte in der Nordsee vor Borkum nach Gas bohren. Das Unternehmen sitzt in Amsterdam und ist auf die Förderung von Öl und Erdgas spezialisiert, vor allem in der Nordsee. Aktuell plant der Konzern ein neues Gasprojekt. Das soll in unmittelbarer Nähe zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer entstehen. In den Niederlanden, nur 500 Meter entfernt von der deutschen Grenze, soll eine Gasplattform gebaut werden. Achtung, jetzt wird's kurz technisch. Der Plan von OneDias ist, von dieser Plattform aus vertikal in den Meeresboden zu bohren. Unterirdisch werden dann aber eine Reihe von Bohrungen horizontal abgelenkt und überkreuzen dabei die Grenze nach Deutschland. Außerdem soll auf deutscher Seite eine Kabeltrasse verlegt werden, um die Plattform mit Strom zu versorgen. Sollten die Planungen umgesetzt werden, dann ist das Ökosystem Wattenmeer in Gefahr. Dazu später mehr. Die Politik weiß um die Gefahren für die Natur. 2021 sagte der damalige Umweltminister Olaf Lies von der SPD in einer Pressekonferenz: Wir wollen das niedersächsische Wattenmeer in seiner Bedeutung als einzigartiger Naturraum noch wirksamer schützen. Und das heißt vor allem, im Nationalpark Wattenmeer wird in Zukunft nicht mehr nach Gas oder Öl gebohrt. Die Bohrungen von OneDias sollen zwar nicht im geschützten Gebiet stattfinden, aber eben direkt daneben. Nicht mal ein Jahr später sah die Position der Politik dann plötzlich ganz anders aus. Seit Frühjahr 2022 unterstützen Olaf Lies und seine Regierungspartner die geplanten Bohrungen des Energiekonzerns OneDias. Auch wenn das Erdgas im niederländischen Teil der Nordsee gefördert werden soll, ist die Bohrstelle nur knapp 500 Meter von der deutschen Grenze entfernt. Und letztendlich spielen Ländergrenzen auch keine Rolle, wenn Giftstoffe ins Wasser gelangen und sich ausbreiten. Greenpeace hat die Ausbreitung von möglichen Schadstoffen simuliert. Dafür wurden Bojen an den Bohrstellen ausgesetzt.
Von diesen Bojen haben wir 3 Stück dabei. Wir werden eine bei Niedrigwasser einsetzen, eine bei Hochwasser und eine dazwischen. Und dann schauen wir mal, wo die enden.
Das war Manfred Sanden, Chemieexperte im Team Meeresschutz bei Greenpeace. Er war vor Ort, als die Bojen ausgesetzt wurden. Der Versuch zeigte, alle drei Bojen trieben in das nahegelegene Naturschutzgebiet.
Wenn man sich vorstellt, an der Bohrstelle werden beim Bohren Giftstoffe, also Benzole und Schwermetalle und so ins Wasser eingebracht. Das ist ganz normal, also nicht bei Unfällen, sondern im ganz normalen Bohrvorgang von so einer Gasbohrung. Da werden eben Giftstoffe ins Meer abgegeben und zwar pro Tag mehrere Kubikmeter.
Das ist Philipp Schubert. Er ist Meeresbiologe und Teil von Submaris, einem Zusammenschluss von Forschungstauchen. Das Team aus Kameramännern und Meeresbiologen nimmt Unterwasserproben und macht Fotos und Videoaufnahmen. Philipp Schubert hat 2020 gemeinsam mit seinen Kollegen ein Gutachten erstellt für den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz. Dieses Amt war zu dem Zeitpunkt dem damaligen Umweltminister Olaf Lies unterstellt. In dem Gutachten haben Philipp Schubert und seine Kollegen nachgewiesen, dass es nahe der geplanten Bohrstelle Riffe gibt, und zwar sogenannte Steinriffe. Diese sind in der Nordsee ziemlich selten und gelten als schützenswert. Doch dieses Gutachten wurde nicht veröffentlicht.
Dann haben wir darüber einen Bericht abgegeben, zusammen mit Bioconsult. Und dieser Bericht ist aber irgendwie lange nicht rausgekommen, aus welchen Gründen auch immer.
Monatelang hört Philipp Schubert nichts mehr von dem Gutachten, bis zum Frühling 2022. Da vollzieht der Niedersächsische Landtag eine 180-Grad-Wende und unterstützt nun doch die geplanten Gasbohrungen von One Dias. In dieser Zeit erfährt Franziska Saalmann, Meeresbiologin bei Greenpeace, von den Riffen.
Wir sind durch eine zu dem Zeitpunkt noch unveröffentlichte Studie darauf aufmerksam geworden, dass in den Bereichen vor Borkum bisher unerforschte Steinriffe vorhanden sein können.
Von den Bohrungen wäre zum einen das Riff betroffen, das Philipp Schubert bereits für das Gutachten untersucht hat. Außerdem gibt es drei weitere Flächen, an denen Greenpeace schützenswerte Riffe vermutet. Franziska Saalmann war selbst vor Ort. Auch Philipp Schubert ist an Bord des Schiffs. Er taucht im Auftrag von Greenpeace mit seinem Team im April 2023 an den geplanten Bohrstellen.
Man muss dazu ja wissen, dass Riffe in Deutschland als geschütztes Habitat gelten, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, eine bestimmte Größe.
Als geschütztes Habitat gelten bestimmte Teile der Natur, die den Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzenarten bieten. Eingriffe, die diese Orte nachhaltig zerstören oder beeinträchtigen können, sind nicht erlaubt. Gasbohrungen zum Beispiel. An diesem Tag im April 2023 packen Philipp Schubert und seine Kollegen also ihr Tauchequipment zusammen. Sie machen sich auf den Weg zu den Stellen, an denen die Riffe vermutet werden.
Wir sind um 4.30 Uhr abgedampft aus dem Borkumer Hafen. Es war also stockfinster, es war ja April. Es war aber vorhergesagt, dass es ruhiger werden sollte. Wir waren dort da mit der Beluga 2 von Greenpeace. Das ist ja so ein Plattbodensegler. Das ist ein schönes Schiff, wenn man CO2-neutral unterwegs sein möchte. Wenn man aber auf Tauchuntersuchung unterwegs ist, also mit Tauchequipment, dann ist das kein so schönes Schiff, muss ich mal sagen. Das Ding wackelt eigentlich bei der kleinsten Welle schon sehr stark. Also wir waren alle so ein bisschen seekrank, müde, irgendwie nicht ausgeschlafen. Das Wetter war nicht so gut, wie wir dachten. Ne? So, in der Nordsee kannst du nur tauchen, also an solchen exponierten Stellen wie vor Borkum da oben, wenn Stauwasser ist. Stauwasser, das ist die Zeit, in der die Flut und die Ebbe sich abwechseln. Es ist so, dass wir da ungefähr einen Zeitraum von weniger als einer Stunde haben, um ohne Strömung zu tauchen. Ganz hört die Strömung dort nie auf. Also man ist nie da unten und denkt, ah, total entspannt, sondern man muss immer gegen Strömung kämpfen, sich an Steinen festhalten, sich an der Leine festhalten beim Auf- und Abstieg. Also das ist schon eine harte Arbeit.
Philipp Schubert und sein Team sind voll bepackt mit Ausrüstung, als sie ins Wasser steigen. Kameras, Lampen, Sauerstoffflaschen und jede Menge wissenschaftliche Ausrüstung. Auf dem Meeresgrund erwartet sie einen Anblick, den es in der Nordsee nur selten gibt.
Ja, also das sind Sachen, die teilweise nur Biologen begeistern. Also zum Beispiel haben wir sehr hübsche Nacktschnecken entdeckt. Nacktschnecken sind ja hier an Land immer so ein bisschen verpönt und so, weil jeder denkt an diese glitschigen Dinger, die im Garten den Kohl wegfressen oder so. Unter Wasser sind das ganz, ganz hübsche Lebewesen, filigran und bunt, die man so in der Nordsee nicht erwartet. Oder auch eben Korallen. Auch das ist ja etwas, was man nicht erwartet. Also die Steinkorallen haben wir bei uns in der Nordsee nicht. Aber was wir haben, sind Weichkorallen. Und hier bei uns heißt die Art tote Mannshand. Das sind auch ganz große, die sehen eben aus ein bisschen wie eine Hand, ganz weiß oder orange. Und wenn sie dort ungestört wachsen können, dann werden die eben ja, fast einen halben Meter hoch. oder 20 bis 40 Zentimeter hoch, verzweigt und sind dann echt schön anzuschauen. So richtig kleine Korallenbäume. Dann große Schwämme, die auch teilweise so groß sind wie ein Autoreifen, einen ganzen Stein überwuchern. Dann überall in dem guten Riff mit den großen Steinen, da leben Hummer, die überall eigentlich, also fast jeder Unterschlupf ist besetzt mit einem Hummer. Und richtig große auch teilweise. Insgesamt also wirklich so ein kleiner Zaubergarten aus ja, Korallen und sessilen Tieren zusammen mit Fischen und Krebsen, die einen einfach begeistern, weil man das so nicht erwartet. Man taucht dort in der Nordsee ab, es ist düster, es ist kalt. Man kommt da runter und entdeckt eigentlich so eine kleine Oase an Leben. Also an der Oberfläche ahnt man das ja nicht. Da sind nur Wellen, da ist Wind, da ist irgendwie alles ist grau. Der Himmel ist grau, das Wasser ist überhaupt nicht blau und türkis oder so. Und du kommst da runter und unten pulsiert das Leben. Das finde ich immer wieder sehr schön. Das ist auch nicht überall in der Nordsee so. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Sondern das ist wirklich an solchen Riffstandorten so. Sonst kommt man runter und da ist einfach Sand und Schlick.
Philipp Schubert und seine Kollegen nehmen Proben und machen Fotos und Videos. Damit können sie nachweisen, auf allen vier Flächen in der Nähe der geplanten Bohrinsel gibt es schützenswerte Steinriffe. Diese sind der Lebensraum für viele seltene Tiere und durch die geplante Gasbohrung ist ihre Existenz bedroht. Meeresbiologin Franziska Saalmann von Greenpeace ist besorgt.
Dass zusätzlich zu diesem Riff eben in unmittelbarer Nähe bei den geplanten Bauvorhaben Steinriffe vorliegen, die dann auch nicht nur durch Schadstoffe gefährdet sind, auch durch die mechanischen Eingriffe, durch die Verlegung von Kabeltrasse, durch Bohrungen und so weiter gefährdet wären. Und also auch durch die Sedimentwolken zum Beispiel, die dabei entstehen. Und ja, eine ganze Reihe von schädlichen Einflüssen, die diese Systeme, also diese Ökosysteme, die über viele Jahre erstmal ganz langsam heranwachsen, bis sie überhaupt diesen Lebensraum bilden, ja, innerhalb von kürzester Zeit zerstört werden könnten.
Eigentlich wäre die Firma Juan Diaz dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass durch ihre Bohrungen keine schützenswerte Natur zerstört wird.
Juan Diaz hat zum einen natürlich auch Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt und dabei angeblich festgestellt, dass aber in den Bereichen, in denen sie bohren wollen und Kabeltrasse und Pipeline verlegen wollen, keine Steinriffe wären.
Aber die Untersuchungen von Philipp Schubert und Greenpeace zeigen, das stimmt so nicht.
Wir haben in vier Gebieten, die wir untersucht haben, potenzielle neue Steinriffflächen gefunden und diese Ergebnisse eben dann auch an die Behörden weitergeleitet in Niedersachsen.
Das wirft die Frage auf, wieso Juan Diaz behauptet hat, sie hätten bei ihrer Umweltverträglichkeitsprüfung keine Riffe gefunden. Eine mögliche Antwort ist laut Philipp Schubert, dass sie eine juristische Leerstelle ausgenutzt haben.
Im Küstengewässer von Niedersachsen hat halt Niedersachsen das Sagen und nicht der Bund, wie in der ausschließlichen Wirtschaftszone draußen. Und für die AWZ gibt es schon Voraussetzungen, die sind schriftlich festgehalten und gesetzlich festgelegt. Was ist ein schützenswertes Riff? Wie groß muss das sein? Was für eine Ausdehnung? Wie groß müssen die Steine sein? Wie viele Steine müssen da liegen? Wie weit dürfen die Steine maximal auseinander sein? Wie müssen diese Steine besiedelt sein? Das sind alles so Fakten. Wann ist ein Riff ein Riff? In Schleswig-Holstein ist das auch festgelegt. In Niedersachsen ist es bisher nicht festgelegt. Also kann man eigentlich immer argumentieren, wenn man so ein Gasbohrkonzern ist, dass dort kein richtiges Riff existiert. Weil, was ist denn ein richtiges Riff? Ne? Gesetzlich ist das ein bisschen schwierig.
Auf unsere Anfrage hat Juan Diaz geantwortet, es gäbe umfassende Umweltstudien, die nachweisen, dass es in den entsprechenden Gebieten keine Riffe gäbe. Außerdem hätte das Unternehmen mehrfach bei Greenpeace nachgefragt, um die Daten des Greenpeace-Gutachtens zu bekommen und keine Antwort erhalten. Das Gutachten ist allerdings seit fast einem halben Jahr online frei zugänglich. Die niedersächsische Regierung arbeitet gerade an einer Definition von schützenswerten Riffen und Niedersachsen hat nach eigenen Angaben eine eigene Kartiermethode zur Abgrenzung von Steinriffen ausgearbeitet. Ob und wie sich das auf die Entscheidung für oder gegen die Gasbohrungen auswirkt, dazu äußert sich das Umweltministerium nicht. Aber nochmal zurück zu dem ersten Gutachten, das Philipp Schubert für die niedersächsischen Landesbetriebe erstellt hat. Die Landesbetriebe waren damals dem SPD-Umweltminister Olaf Lies unterstellt. Und das Gutachten lag der damaligen schwarz-roten Regierung bereits seit November 2021 vor. Doch es wurde vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Wochenlang versucht Greenpeace an Informationen zu dem Gutachten zu kommen. Und obwohl das Ministerium eigentlich einer Auskunftspflicht unterliegt, bleiben mehrere Anfragen an das Umweltministerium unbeantwortet. Mahnungen werden ignoriert. Das nehmen Greenpeace-AktivistInnen zum Anlass, dem Niedersächsischen Landtag aufs Dach zu steigen. Und zwar wortwörtlich. Am 3. Mai 2023 klettern fast 40 Menschen auf das Dach des Niedersächsischen Landtags. Sie haben Banner und Plakate dabei. Gasbohrungen vor Borkum stoppen, steht da. Oder No New Gas. Die Polizei rückt an, später auch ein Spezialkommando, um die Menschen vom Dach zu holen. Und die Aktion wirkt. Noch am selben Tag veröffentlichte der aktuelle Umweltminister Christian Meyer von den Grünen das Gutachten über Steinriffe vor Borkum. Er selbst hat nach eigenen Angaben erst durch die Umweltorganisation davon erfahren, dass dieses Gutachten unter seinem Vorgänger Olaf Lies erstellt wurde.
Vor ein oder zwei Jahren, als wir damals im Landtag diskutiert haben, wusste zumindest ich als Oppositionsabgeordneter nichts davon, dass da auch solche besonderen Biotope, sondern besonderen Kaltriffe in der Nordsee in der Nähe sind. Ich kann nur sagen, als ich davon hörte, habe ich sofort veranlasst, dass das Gutachten veröffentlicht worden ist, auf die Homepage gestellt worden. Wir haben da überhaupt nichts zu verbergen.
Offen bleibt, warum Christian Meyer auf die vorherigen Anfragen von Greenpeace an das Umweltministerium nicht reagiert hat. Durch die hatte er schon Wochen vor der Aktion von dem Gutachten erfahren. Nicht nur der Umweltschutz, auch die Klimaziele des Landes Niedersachsen sprechen klar gegen die Bohrungen vor Borkum. Das hat auch Olaf Lies, damals noch Umweltminister, 2021 gesagt. Ich zitiere: Im Nationalpark Wattenmeer wird in Zukunft nicht mehr nach Gas oder Öl gebohrt. Alles andere passt auch nicht mehr in die Zeit des Klimawandels und zu unserem Kraftakt hin zu einer sauberen und klimaneutralen Energieversorgung. Zitat Ende. Erdgas hat nämlich eine ziemlich schlechte Klimabilanz. Zum einen entsteht bei der Verbrennung von Erdgas CO2, zum anderen wird bei der Förderung und dem Transport Methan freigesetzt. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Es ist ein Treibhausgas wie CO2, nur dass es etwa 80 Mal so klimaschädlich ist. Deswegen ist die Annahme, Gas sei eine klimafreundliche Alternative zur Kohle, leider falsch. Je nachdem, wie viel Methan durch Lecks in der Lieferkette freigesetzt wird, kann Erdgas sogar eine noch schlechtere Klimabilanz haben als Kohle. Roda Verheyen ist Rechtsanwältin. Sie hat schon diverse Klimaklagen geführt, unter anderem die berühmte Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung dazu verpflichtet, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Dadurch wurde zukünftigen Generationen zum ersten Mal das Recht zugesprochen, bei Klimaentscheidungen berücksichtigt zu werden. Nach der Einschätzung von Roda Verheyen können die Bohrungen vor Borkum schon deshalb nicht genehmigt werden, weil sie gegen genau dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstoßen würden.
Also meine Auffassung ist, dass aus dem Klimabeschluss aus 2021, den ja unter anderem Greenpeace erwirkt hat, zusammen mit den Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern, dass bei jeder Entscheidung über ein Vorhaben, was langfristig zu Treibhausgasemissionen führt, hier Methan und CO2, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, dass bei solchen Vorhaben immer die Klimaschutzziele in den Blick genommen werden müssen und praktisch eine Positivprüfung erforderlich ist. Also können wir auch mit diesem Vorhaben die Klimaziele langfristig erreichen. Und da sieht man schon ganz offensichtlich natürlich, wenn wir eigentlich bis 2045 treibhausgasneutral werden müssen, nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, dann hat ein Gasförderungsvorhaben mit den entsprechend langen Laufzeiten natürlich ein Problem.
Unabhängig davon will Juan Díaz trotzdem das Erdgas in der Nordsee fördern. 500 Millionen hat das Unternehmen für das Projekt vor Borkum freigegeben. Seit Mai 2019 ist Juan Díaz in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Recherchen von Greenpeace haben gezeigt, dass es mindestens 14 persönliche Treffen zwischen den Behörden und dem Energiekonzern gab, zusätzlich über 50 Videocalls und mehr als 20 Telefonate. Insgesamt gab es also mehr als 80 Gespräche zwischen Juan Díaz und den Behörden. Bei diesen Treffen und Gesprächen waren zum Teil auch bekannte Vertreter der Gaslobby anwesend. 2021 sah es so aus, als würde es trotz der Anstrengungen von Juan Díaz eher nicht zu den Bohrungen kommen. Denn damals war sowohl die niedersächsische Regierung als auch der Landtag gegen das Projekt. Greenpeace-Recherchen haben ergeben, dass Juan Díaz daraufhin gemeinsam mit zwei anderen Unternehmen eine Untätigkeitsklage gegen die zuständige Behörde eingereicht hat. Wir wollten von Roda Verheyen wissen, was genau eine Untätigkeitsklage ist und wie sie wirkt.
Eine Untätigkeitsklage ist etwas, was auch Umweltverbände manchmal nutzen, um die Behörde zum Handeln zu zwingen. Man braucht dort eigentlich nichts außer einem Antrag und einer dreimonatigen Untätigkeit. Das ist, ja, ich sag mal, in heutigen Zeiten eigentlich eine Norm, die man kaum glauben kann, also dass eine Entscheidung innerhalb von 3 Monaten gefällt sein soll. Wenn das Gericht dieses Urteil fällen will, muss das Gericht zunächst aber mal feststellen, dass alle abwägungs- und entscheidungsrelevanten Tatsachen vorgetragen sind und Unterlagen vorliegen.
Untätigkeitsklagen sind also erstmal ein demokratisches Werkzeug, das sicherstellen soll, dass Regierungen Entscheidungen nicht aussitzen. Sie können aber auch dafür sorgen, dass die Politik zum Handeln gedrängt wird und vorschnell Genehmigungen erteilt, um einen langen Rechtsstreit zu vermeiden. Vieles spricht dafür, dass die niedersächsische Landesregierung so einen Rechtsstreit mit One Diaz vermeiden wollte. Greenpeace-Recherchen zeigen, ab Januar 2022 wurde wieder mit One Diaz verhandelt. Und dann passiert was, das Gaskonzernen wie One Diaz ganz neuen Auftrieb gibt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
So klingen die Nachrichten am 24. Februar 2022. Und auch der Spiegel berichtet.
Sirenen in Kiew. Der Krieg hat begonnen.
Der Angriffskrieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Alltag in Deutschland. Durch Lieferengpässe steigen die Preise für viele Produkte und Lebensmittel. Zeitweise liegt die Inflation bei fast 9%. Und noch etwas wird teurer. Gas. Denn während die EU Sanktionen gegen Russland verhängt, stellte Russland die Gaslieferungen nach Deutschland ein. Und die Angst der Menschen in Deutschland vor steigenden Heizkosten wächst.
Die Raten haben sich um 800% erhöht. Von 81 Euro auf 651. Und das hat mich umgehauen.
Von monatlich 163 Euro auf 782.
Von ursprünglich 300 sind jetzt bei 720 oder so.
So äußern sich Betroffene im August 2022 im Verbrauchermagazin Umschau vom MDR. In dieser Situation verkündet die niedersächsische Regierung, man müsse nun doch Gas in der Nordsee fördern, um unabhängig von russischem Gas zu werden. Nicht einmal 3 Monate, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, sind die Verhandlungen mit One Diaz beendet. Und zwar zugunsten der Firma. Die Landesregierung veröffentlicht mit dem Gaskonzern eine gemeinsame Erklärung über die Erdgasgewinnung vor Borkum und unterstützt ab Sommer 2022 die Pläne der Bohrungen.
Wirklich geschockt waren wir, als wir erfahren haben, dass die niederländische Regierung dann genehmigt hat, also die Bohrung bzw. die Errichtung der Gasplattform genehmigt hat.
Das ist Jürgen Ackermann, der Bürgermeister von Borkum.
Die Bohrungen bedeuten für Borkum nur Negatives. Wir werden diese Gasplattform, wenn sie denn gebaut wird, sehen können. Es sind keine 20 Kilometer vor der Insel. Das kann man also bei den normalen Sichtverhältnissen gut sehen. Und es würde unsere Umwelt und unseren Lebensraum belasten. Wir leben vom Tourismus, wir leben im Nationalpark, im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Ein nachgewiesenermaßen schützenswertes Areal mit empfindlicher Natur, mit empfindlicher Flora und Fauna. Und eine Gasplattform ist von Natur ein schmutziges Geschäft. Es werden Schadstoffe ins Meer gespült, es werden Schadstoffe an die Luft abgegeben. Das ist eigentlich das, was uns am meisten stört. Wir sind Luftkurort und wir sind ein Badeort und wir können sowas überhaupt nicht gebrauchen.
Die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, hat übrigens schon angekündigt, dass das Wattenmeer seinen Status als Weltnaturerbe verlieren könnte, wenn die Bohrungen genehmigt werden.
Die Organisation der Vereinten Nationen warnt bei ihrem Treffen in Riad eindeutig davor, in dem sensiblen Ökosystem nicht nach fossilen Rohstoffen zu suchen.
So wird die Situation bei Hallo Niedersachsen vom NDR zusammengefasst. Jürgen Ackermann, der Bürgermeister von Borkum, weiß auch um die Sorgen der Menschen vor leeren Gasspeichern und kalten Wohnungen.
Wir haben uns selbst auch im Vorfeld Gedanken gemacht, als die Ukraine-Krise kam, ob wir in dieser Zeit überhaupt dagegen angehen dürfen. Aber nachdem wir die Mengen, die gefördert werden sollten, erfahren haben, wo es unter 1% des bundesdeutschen Bedarfs, das sind glaube ich die Zahlen von 2022, darüber reden und was dafür an Schaden in Kauf genommen wird, an echten Schaden und potenziellen Schaden. Da haben wir dann schnell entschieden, also wir müssen dagegen sein und wir müssen dagegen angehen.
Es geht hier also um eine Gasmenge, die nicht mal 1% des deutschen Bedarfs decken würde. Auf der Insel wird seit der Ankündigung der Bohrungen immer wieder von Anwohnenden und Umweltverbänden protestiert. Neben dem Naturschutz und dem Tourismus treibt die Menschen auch eine andere Angst um.
Ich kann mich an einmal nachts erinnern, dass mein Mann und ich nachts aufgewacht sind, weil eine Erschütterung durchs Haus ging auf der Insel. Und zwei Tage später stand dann in der Zeitung, dass es wieder ein Beben gegeben hat, bedingt eben durch die Erdgasförderung.
Meta Jansen-Kutsch lebt auf Borkum. Außerdem ist sie umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Niedersächsischen Landtag. Sie kennt also sowohl die Situation vor Ort als auch die politische Perspektive auf Landesebene. Das Beben, von dem sie berichtet, wurde durch Bohrungen in den Niederlanden ausgelöst.
Also es war ein ganz kurzes Gefühl, wo man auf einmal denkt, es hebt irgendwas im Haus an und man wacht auf und fragt sich, was ist das jetzt? Was ist hier gerade passiert? Und wir haben es auch nicht einordnen können. Wir haben es erst Tage später einordnen können, als die offizielle Mitteilung kam. Also wir hatten jetzt keine Risse im Haus. Wir wissen aber, dass wir auf dem schönsten Sandhaufen leben und Sand überträgt es natürlich und der Meeresboden.
Und je näher die Bohrungen, desto größer die Gefahr für Erschütterungen und mögliche Erdbeben auf Borkum. Franziska Saalmann von Greenpeace erklärt:
Unter der Insel befindet sich eine Süßwasserlinse. Durch Gasbohrungen könnte es schlimmstenfalls zu Erdbeben kommen, die dann auch zu Salzwassereinbrüchen in diese Süßwasserlinse führen könnten, wodurch dann auch die Trinkwasserversorgung gegebenenfalls nicht mehr gewährleistet oder nicht in diesem Rahmen gewährleistet wäre.
Unter anderem deshalb ist Meta Jansen-Kutsch gegen die geplanten Bohrungen.
Ich habe für mich irgendwie gedacht, das kann einfach nicht wahr sein, weil wir einen anderen Beschluss haben und hatten. Wieso jetzt diese Kehrtwendung, was überhaupt nicht vereinbar ist mit den Zielen der Energiewende, aber auch nicht mit den Zielen der Energieversorgung, die ja zwischenzeitlich modifiziert und ganz stark auf regenerative Energien gesetzt wurde. Und meine Einschätzung teile ich mit Umweltminister Mayer. Ich halte dieses gesamte Vorhaben der Gasförderung am Rande des Nationalparkes Wattenmeer im Weltnaturerbe für nicht genehmigungsfähig bezüglich der Auswirkungen auf den Nationalpark, aber auch auf das Wattenmeer, aber auch auf die Insel.
Ich bin Bernhard Hussmann und ich bewerbe mich als Ihr neuer Ministerpräsident.
Simone und die Grünen stimmen.
Wir machen Niedersachsen zum Energieland Nummer 1. Dafür trete ich an. Am 9. Oktober bei den Landtagswahlen bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme.
Im Oktober 2022 wählte Niedersachsen einen neuen Landtag. Die SPD blieb stärkste Kraft, regiert aber seitdem nicht mehr mit der CDU, sondern mit den Grünen. Stefan Weil ist weiterhin Ministerpräsident. Olaf Lies, der bisher Umweltminister war, wurde zum Wirtschaftsminister und hat damit ein größeres Mitspracherecht, ob die Bohrungen vor Borkum zugelassen werden als vorher. Christian Mayer, den ihr auch schon in dieser Folge gehört habt, ist jetzt Umweltminister. Und Bernd Althusmann von der CDU, dem in der Vergangenheit die zuständige Behörde untergeordnet war, ist jetzt nicht mehr Teil der Regierung. Meta Jansen-Kutsch berichtet zum Beispiel, dass die neue Regierung nichts von dem Gutachten über die Riffe erfahren hat. Ihr erinnert euch, das Gutachten, das Philipp Schubert mit seinen Kollegen erstellt hat.
Uns ist bei Regierungsübernahme, und ich habe diverse Male nachgefragt, nichts von einem solchen Gutachten berichtet worden. Wir wissen aber, dass es vorher vorgelegen hat, aber wir sind nicht informiert worden. Also als rot-grüne Landesregierung und unser Umweltminister auch nicht. Wir sind letztendlich erst über Greenpeace informiert worden, dass es dieses Gutachten über die Riffe dort gibt.
Und auch Christian Mayer, der neue Umweltminister, ist mit einigen Entscheidungen seiner Vorgänger nicht ganz glücklich.
Ja, es kam ja noch dazu, das habe ich der alten Regierung damals ziemlich vorgeworfen, dass sie nach dem zweiten Beschluss, also wo sie gesagt haben, sie sind jetzt für die Gasförderung gegen die grüne Opposition im Landtag, dass sie dann eine Vereinbarung abgeschlossen haben mit Juan Díaz, die auch öffentlich ist, so eine Art Interessensbekundung nach dem Motto, wir sind da jetzt gemeinsam dafür, das zu machen. Natürlich vorbehaltlich eines Genehmigungsverfahrens, aber das ist natürlich schon etwas Ungewöhnliches, wenn eine Landesregierung, der damalige Wirtschaftsminister Althusmann sozusagen mit dem Konzern eine Vereinbarung unterschreibt, dass er unbedingt dafür ist, dieses Gas zu fördern. Das beeinträchtigt natürlich auch Genehmigungsbehörden und ist natürlich auch so eine Willenserklärung, auf die der Konzern dann immer pocht und sagt, die Landesregierung hätte sich doch dafür ausgesprochen.
Wir haben bei Bernd Althusmann nachgefragt, wie es damals zu der Einigung mit Juan Díaz kam. Er sagt, der Ausbruch des Krieges in der Ukraine sei der einzige Grund gewesen, warum das Vorhaben neu beleuchtet wurde. Es gab im Fall Juan Díaz praktisch ein dreifaches Hin und Her. Zuerst waren Landtag und Regierung gegen die Bohrungen. Dann haben sie ihre Meinung geändert und das Projekt unterstützt. Und jetzt gibt es eine neue Regierung, die in Teilen gegen die Bohrung ist, aber es fehlt an klaren Positionen. Offiziell heißt es, der Krieg in der Ukraine wäre der Grund dafür gewesen, dass die ehemalige Landesregierung das Projekt nun plötzlich doch unterstützt hat. Greenpeace hat aber Hinweise darauf, dass das nicht der einzige Grund war.
Wir haben uns genau diese Frage gestellt und dann geguckt, was gab es eigentlich für Lobbykontakte zwischen von Diaz und den Behörden in Niedersachsen. Und das ist ja einerseits die Genehmigungsbehörde, das ist das Wirtschaftsministerium, das ist das Umweltministerium und das Landesamt für Wasserwirtschaft, Klimaschutz in Niedersachsen. Und da stellt sich erstmal heraus, dass es sehr, sehr viele Kontakte gab. Auch im Umweltministerium, erst hieß es im Umweltministerium, ja, mit unserer Landesregierung, mit dem Herrn Minister Christian Meyer hat es keine Treffen gegeben. Aber beim Nachfragen stellte sich dann heraus, aha, mit Olaf Lies, dem vorigen Umweltminister, gab es sehr wohl ein Treffen.
Das ist Carsten Smeed. Er ist Teil des Greenpeace-Investigativteams und arbeitet daran, Lobbyismusstrukturen im Hintergrund aufzudecken. Seine Anfragen an die zuständigen Behörden haben gezeigt, es gab zahlreiche Treffen und Gespräche zwischen Juan Diaz und den zuständigen niedersächsischen Ministerien und Ämtern. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wollen wir kurz besprechen, was Lobbyismus überhaupt ist und wann er problematisch wird. Dafür haben wir mit Christina Deckwirt gesprochen. Sie arbeitet bei Lobby Control in Berlin zu den Themen Lobbyismus und Klima.
Ja, Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung ist in einer Demokratie absolut notwendig. Also es ist wichtig, dass sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen an die Politik wenden. Und nichts anderes ist Interessenvertretung, was man eben auch Lobbyismus bezeichnen würde. Und das sind nicht nur Unternehmen und Lobbyverbände, sondern zum Beispiel auch Umweltorganisationen. Auch die wenden sich ja direkt an die Politik, also auch die betreiben sozusagen Lobbyismus. Der Begriff Lobbyismus ist aber ja in der Regel sehr negativ besetzt. Da denkt man vor allem an mächtige, große Konzerne, die mit irgendwelchen komischen Methoden sich an die Politik wenden. Und dieses Bild ist durchaus gerechtfertigt, weil Lobbyismus durch sehr starke Machtungleichgewichte geprägt ist.
Denn die Gaslobby in Deutschland ist sehr mächtig. Auswertungen von Lobby Control haben gezeigt, dass die Gasindustrie 2021 mindestens 40 Millionen Euro für Lobbyismus ausgegeben hat. Zum Vergleich, die drei größten Umweltverbände, die zu Gas arbeiten, hatten im gleichen Zeitraum zusammen nur 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist unter anderem das Machtungleichgewicht, von dem Christina Deckwirt hier spricht. Aus ihrer Sicht ist es nicht überraschend, dass der Sinneswandel der Regierung mit dem Ukraine-Krieg begründet wurde.
Dieses Ausnutzen von Krisensituationen, das erleben wir auch immer wieder. Also bei Corona war das schon ein großes Thema. Der Ukraine-Krieg war halt genauso ein Moment, wo dann halt viele gesagt haben, ja, jetzt muss das doch erlaubt sein, jetzt brauchen wir die heimische Gasförderung und so. Und das, also solche Krisenmomente öffnen immer so ein bisschen oder sind häufig so Einfallstore, um Interessen, die eigentlich schon abgewiesen wurden, dann nochmal neu aufs Tableau zu bringen, auf die Tagesordnung zu bringen. Ja.
Auch für Carsten Smeed aus dem Investigativteam von Greenpeace geht die Argumentation der ehemaligen Regierung nicht auf. Er glaubt nicht, dass der Ukraine-Krieg alleine für den Sinneswandel verantwortlich war.
Da stimmt das zeitlich so nicht überein, dass der Ukraine-Krieg jetzt die Begründung war, sondern es stellt sich heraus, dass da eine Anwaltskanzlei schon wesentlich früher eingeschaltet war, bevor der Ukraine-Krieg auch überhaupt stattgefunden hat und dass die massiv Druck ausgeübt hat in den Gesprächen auf ein Genehmigungsverfahren.
Ihr erinnert euch, da geht es um die Untätigkeitsklage von Juan Diaz, über die wir schon mit Rechtsanwältin Roda Verheyen gesprochen haben.
Dann ist es bei der Lobbyaktivität auch so, dass es Personen, Lobbyisten gibt, Agenturen gibt, die genau freundschaftlich bekannt sind auf vielfachen Auslands- und Delegationsreisen mit den entsprechenden Politikerinnen schon unterwegs waren, wo man sich kennt und wo diese Kontakte genau ausgenutzt werden, um ein positives Umfeld zu bekommen.
Bei seiner Recherche ist Carsten ein Name aufgefallen, der öfters in den Unterlagen auftaucht. Tobias Kempermann. Kempermann war nach eigenen Angaben fast 13 Jahre beim Energieversorger EWE tätig. Er ist politisch gut vernetzt und war immer wieder bei Delegationsreisen dabei. Inzwischen hat Tobias Kempermann eine eigene Firma gegründet und arbeitet als politischer Berater oder etwas anders gesagt als Lobbyist. Das selbst erklärte Ziel seiner Firma ist dabei folgendes. EWA Advisory UG berät und unterstützt seine Kunden im Dialog mit politischen Stakeholdern und erklärt Legislativprozesse, um die Interessen der jeweiligen Kunden in den jeweiligen politischen Meinungsbildungsprozess einzubringen. Und in dieser Funktion berät Kempermann auch den Energiekonzern One Dias.
Diese Kontakte hat er genutzt, bei einer Vielzahl von Treffen mit dabei zu sein. Einerseits bei dem einen Treffen im Umweltministerium, was ein Schlüsseltreffen war, auch vor Beginn des Ukraine-Kriegs, und bei vielen Treffen auch zusammen mit der Genehmigungsbehörde.
Christina Deck wird nochmal.
Das ist praktisch die Psychologie des Lobbyismus, diese Nähe aufzubauen, bis hin zu Freundschaften zu pflegen, einfach sehr enge Kontakte zu haben, dass man im Zweifel ja bekannt ist, sich in angenehmer Atmosphäre getroffen hat und ja im Zweifel sich vielleicht die Politikerinnen und Politiker dann daran erinnern, ach, das ist doch der nette Mensch von dem und dem Konzern, mit dem habe ich doch neulich netten Kaffee getrunken, das wirkte irgendwie ganz überzeugend. Vielleicht fühlt man sich sogar so ein bisschen in der Pflicht, weil der sich ja so bemüht hat, sich ständig mit einem zu treffen, dass man vielleicht auch unbewusst dann ja bestimmte Entscheidungen zugunsten dieses Akteurs trifft, mit dem man ja so einen engen Kontakt gepflegt hat.
Was genau bei diesen Treffen zwischen Juan Diaz, Tobias Kempermann und verschiedenen politischen VertreterInnen von CDU und SPD besprochen wurde, wissen wir nicht.
Ja, das ist immer wieder ein Thema, dass es schwierig ist, so Lobbyeinflüsse ganz direkt nachzuweisen. Am Ende ist es selten so, dass man genau sagen kann, da hat der und der das Gespräch zu dem und dem Ergebnis geführt, weil dazu dann häufig die Protokolle fehlen oder ja darüber einfach nicht so Transparenz besteht, dass man das genau auf diesen einen Punkt dann runterbrechen kann.
Auf unsere Nachfrage bleibt Juan Diaz vage. Sie antworten, dass sie Tobias Kempermann beauftragt hätten, damit er sie, ein niederländisches Unternehmen, bei der Kommunikation mit deutschen Interessengruppen vertritt. So begründet auch Herr Kempermann selbst die Zusammenarbeit. Eins steht fest, seit dem Regierungswechsel ist es für Juan Diaz, zumindest bei Teilen der neuen Landesregierung, nicht mehr so einfach, mit ihnen an einen Tisch zu kommen. Meta Jansen-Kutsch erzählt zum Beispiel.
Auch ich wurde aufgesucht als Ausschussvorsitzende des Umweltausschusses, dass sie gerne im Ausschuss nochmal ihr Projekt vorstellen möchten und dass wir auch gerne Fragen stellen könnten. Sie könnten alle Bedenken ausräumen. Ich habe das als Ausschussvorsitzende abgelehnt, weil ich ganz deutlich gesagt habe, es kann nicht angehen, dass Lobbyisten in Fachausschüsse des Niedersächsischen Landtags gehen.
Und auch Umweltminister Christian Meyer hat ein Treffen mit Juan Diaz abgelehnt.
Natürlich rede ich auch mit Verbänden, aber mit dem konkreten Unternehmen, ne, die sprechen einen dann auch mal an auf so einem Termin und wollen sie nicht mal oder so, oder bei irgendwelchen Festen von Wirtschaftsvereinigungen oder Landesvertretungen, aber einen offiziellen Termin oder so habe ich dort nie gemacht und sehe ich auch nicht momentan, solange dieses Verfahren läuft, weil es ist jetzt nicht meine Aufgabe, dort Verhandlungen zu führen.
Christian Meyer hat uns außerdem erzählt, dass er als niedersächsischer Politiker gerade nur bedingt auf die Entscheidung einwirken könne. Er beruft sich dabei auf das Bundesbergrecht. Das bildet eine der rechtlichen Grundlagen dafür, ob in der Nordsee nach Gas gebohrt werden darf.
Problem ist eben, dass Klimaschutz beim Bergrecht bislang keine Rolle spielt, weshalb wir vereinbart haben, dann eine Bundesratsinitiative als Land Niedersachsen zu machen. Aber es ist eben Bundesbergrecht. Und die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Ampel, dass sie keine neue Öl- und Gasförderung in der Nordsee machen will.
Wie so vieles, das im Koalitionsvertrag steht, wurde auch das bisher nicht umgesetzt. Außerdem besteht, unabhängig vom Bundesbergrecht, durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimazielen der Regierung eine rechtliche Grundlage, nach der die Bohrungen eigentlich nicht genehmigt werden können. Dass sich die Politik bei Klimafragen oft auf dieses Bundesbergrecht beruft, hat zum Teil auch damit zu tun, dass so die Verantwortung an andere Stelle, zum Beispiel an den Bund, übertragen werden kann. Was bei unserer Recherche aufgefallen ist, egal ob auf lokaler oder auf Landesebene, viele PolitikerInnen scheinen die Gasbohrungen nicht mehr zu wollen. Trotzdem wirkt es, als würde politisch nicht genug getan, um sich gegen die Bohrungen einzusetzen. Der Landtag könnte zum Beispiel wieder eine Resolution erlassen und klare Haltung gegen neue Erdgasprojekte beziehen. Das wäre zwar rechtlich nicht bindend, würde aber ein politisches Signal senden. Wirtschaftsminister Olaf Lies und auch Ministerpräsident Stefan Weil können in ihrer Position maßgeblich Einfluss darauf nehmen, ob das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie den Bohrungen zustimmt. Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Rechtsgutachten, das unter anderem auch die Rechtsanwältin Roda Verheyen miterarbeitet hat.
Dazu muss man klar sagen, dass wir ja in einer Gewaltenteilung leben. Das heißt, auch in einem Rechtsgutachten muss natürlich auf die Funktionen der verschiedenen Akteure geachtet werden. Also der Niedersächsische Landtag ist die Legislative des Landes, die Regierung ist die Exekutive und die Bergbehörde ebenfalls Teil der Exekutive, also der Verwaltung. Das ist eine Verwaltungsangelegenheit. Das geht um den Vollzug des Berggesetzes, aber selbstverständlich hat die übergeordnete Verwaltungsinstanz hier, also das Wirtschaftsministerium, auch eine Anordnungskompetenz gegenüber der Bergbehörde, wenn es denn begründet und rechtmäßig wäre, eine solche zu fällen.
Wir hätten gerne mit dem Wirtschaftsminister Olaf Lies und dem Ministerpräsidenten Stefan Weil darüber gesprochen, ob die Zusage an Juan Díaz von Lobbyismus beeinflusst wurde oder darüber, ob sie vorhaben, ihre Richtlinienkompetenz als Wirtschaftsminister und Ministerpräsident zu nutzen, um sich gegen die Bohrungen einzusetzen. Allerdings haben wir auf unsere Anfragen bis zum Redaktionsschluss keine Antwort erhalten. Wir wissen, dass Juan Díaz in der Nordsee nach Gas bohren will. Ihre Gutachten kommen zu anderen Schlüssen als die von unabhängigen Forschungsteams. Eines dieser Gutachten, das gegen die Bohrungen spricht, wurde erst auf Druck von Greenpeace veröffentlicht. Es gab zahlreiche Treffen und Gespräche zwischen Juan Díaz und den zuständigen Behörden in Niedersachsen. Die zuständige Behörde, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, antwortet uns etwa, es habe mit Juan Díaz einen Austausch auf rein fachlicher Ebene gegeben. Unterlagen seien eingereicht, geprüft und nachgefordert worden. Natürlich können auch Unternehmen mit der Politik reden. Und im Rahmen von Genehmigungsverfahren ist ein fachlicher Austausch nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Aber bei der Anzahl der Kontakte sollte man genau hinschauen und fragen, was genau bei den Treffen besprochen wurde. Doch Informationen dazu gibt es keine. Nach monatelangen Nachfragen meldete sich das Umweltministerium dann doch nochmal bei Greenpeace. Carsten Smeed hatte inhaltliche Informationen angefragt zu einem Treffen zwischen Olaf Lies, damals Umweltminister, dem Lobbyisten Tobias Kempermann und Juan Díaz. Das Treffen fand im Dezember 2021 im Umweltministerium statt, einen Monat nachdem das erste Gutachten über die Riffe bei der Behörde eingegangen war. Und ungefähr zeitgleich mit der Untätigkeitsklage von Juan Díaz. Die Auskunft, die Greenpeace dazu erhielt, lautete, bei diesem Treffen sei es nicht um Umweltfragen gegangen. Worum sonst, wurde nicht gesagt. Das Ministerium sagt außerdem, dass es vom Treffen kein Protokoll gibt, das über eine Anfrage laut Umweltinformationsgesetz herausgegeben werden müsste. Es soll lediglich eine interne Mitteilung geben, die wiederum nicht herausgegeben werden muss. Greenpeace sieht hierin eine Verschleierungstaktik. In einem weiteren Rechtsstreit versucht die Organisation nun, mehr über den Inhalt des Gesprächs zu erfahren. Es braucht Transparenz, ob und inwieweit die Gaslobby in politische Entscheidungen eingreift. In den Niederlanden läuft noch ein Verfahren gegen Juan Díaz. Dort hat das Gericht die Bohrungen wegen Umweltbedenken vorerst gestoppt. Die nächste Verhandlung ist für Januar 2024 geplant. Sollte das niederländische Gericht die Bohrungen verbieten, können die Menschen auf Borkum, das Klima und die Umwelt aufatmen. Entscheidet das Gericht aber, dass aus seiner Sicht nichts gegen die Bohrungen spricht, geht das Genehmigungsverfahren in Deutschland weiter. Und wie das ausgehen würde, das kann im Moment noch niemand sagen. Das war die erste Folge von Gasmachenschaften, ein Investigativ-Podcast von Greenpeace in Zusammenarbeit mit Haus 1. Ich bin Holger Klein. Projektleitung Haus 1, Katrin Rönicke. Redaktion Haus 1, Katharina Alexander. Projektleitung Greenpeace, Hanno Groth. Redaktion Greenpeace, Annike Peters und Carsten Smeed. Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald.